Los geht's. Wir sind im Kapitel über Nepotente Gruppen. Wir haben gesehen, was Nepotenz ist. Wir haben Beispiele gesehen. Wir haben auch schon gezeigt, dass Nepotenz eine Eigenschaft ist, die sich dann vielleicht vererbt. Untergruppen von nepotenten Gruppen sind nepotent. Faktorgruppen sind nepotent. Und so weiter. Und dann habe ich letztes Mal eine Charakterisierung angeschrieben. Insgesamt 5 Eigenschaften. Also eine davon ist Nepotenz und dann eben noch 4, die dazu gleichwertig sind. Das war Satz 4.6. Und den werde ich jetzt nochmal grob erzählen, grob vorlesen, aber nicht nochmal anschreiben. Er stand an der Tafel, das Anschreiben alleine dauert 10 Minuten und es geht jetzt darum, ihn zu beweisen. Also wiederholen wir kurz, was da los war. Wir haben da 5 Aussagen. Die erste ist, dass die Gruppe G nilpotent ist und jetzt kommen die anderen. Die eine Aussage war, dass wir eine Normalreihe finden, derart, dass wenn man sich die Faktorgruppen unterwegs anguckt, dass sie dann immer im Zentrum liegen, der Faktorgruppe, die ich bekomme, wenn ich die große Gruppe nehme, und den unteren Faktor daraus faktorisiere. Das heißt, ich habe da diese kleinen Stückchen in der Mitte, die zentral liegen in einer größeren Faktorgruppe. So, das war eine Eigenschaft, von der wir behaupten, dass die gleichwertig ist zu Nilpotenz. Dann haben wir noch so eine ähnliche Eigenschaft, auch wieder mit einer Normalreihe. Und diesmal sagen wir, dass bei den einzelnen Stückchen unterwegs gilt, dass wenn wir da so einen Normalteiler nehmen und die Kommutatorgruppe bilden mit der großen Gruppe G, dass wir dann im nächst kleineren Teil der Kette landen. Was diese Ketten sind und wie die heißen und wie man die konkret bauen kann, dazu sage ich nach dem Beweis des Satzes auch noch was. Falls ich es vergesse, erinnern Sie mich bitte dran. Und jetzt kommen 2 super kompakte Eigenschaften und so stelle ich mir nepotente Gruppen vor. Die eine Aussage ist, für jede Primzahl, die die Gruppenordnung teilt, gibt es genau eine Sylow-Gruppe in der Gruppe. So stelle ich mir nepotente Gruppen vor. Und das andere ist, dass man die Gruppe als direktes Produkt schreiben kann, der größten P-Normalteiler für die verschiedenen Primzahlen P, die die Gruppenordnung teilen. So, und all das ist gleichwertig. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn ich so einen Satz sehe, wo die einzelnen Aussagen so sehr unterschiedliche Geschmacksrichtungen haben, dann empfinde ich immer naheliegend, sich Sachen anzugucken, die quasi nah beieinander sind. Zum Beispiel würde ich jetzt intuitiv denken, zu zeigen, dass die Eigenschaften 2 und 3 mit diesen Normalreihen gleichwertig sind, ist bestimmt nicht so schwierig. Die sehen ja schon fast gleich aus. Zu zeigen, dass die letzten beiden Eigenschaften mit diesen OPs und den Sylow-Untergruppen gleichwertig sind, ist bestimmt auch nicht so schwierig. Die sehen auch irgendwie so ähnlich aus. Und so wird unser Beweis auch funktionieren. Wir haben insgesamt 5 Eigenschaften, müssen also jetzt irgendwie da so Querverbindungen schaffen. Und die Idee wird sein, zu zeigen, dass die Nilpotenz, also Aussage 1, gleichwertig ist zu den beiden letzten Aussagen und die zueinander. Und dann kümmern wir uns um das Zeug mit den Normalreihen. So, der Beweis ist lang und ich gebe Ihnen das jetzt am Anfang einmal mit zur Orientierung. Das ist der Fahrplan. Erst kümmern wir uns um 1, 4 und 5 und wie die zusammenhängen. Dann kümmern wir uns um das Normalreihenzeug. Und dann kommentiere ich das Normalreihenzeug und wie man das teilweise auch in der Literatur findet. So, Fahrplan fertig. Jetzt einsteigen und los. Und da ist Obst gesetzt. Und da wir schon groß sind und das keine erste Vorlesung mehr ist, mache ich eine Abkürzung für den ersten Teil des Beweises. Zuerst machen wir aus 1 folgt 4, aus 4 folgt 5, aus 5 folgt 1. Das ist der erste Teil des Beweises. Es gelte 1. Es sei also G eine nilpotente Gruppe. Dann haben wir jetzt nichts anderes als die Definition. Na okay, und wir wollen darauf hinaus, dass es für jede Primzahl nur eine Sylow-Untergruppe gibt. Fange ich also mal mit so einer Primzahl und mit so einer Sylow-Untergruppe an. Erste Möglichkeit, das ist schon die ganze Gruppe. Das heißt, die Gruppe selber war eine P-Gruppe. Dann ist das natürlich die einzige P-Sylow-Untergruppe und das ist alles langweilig. Wenn G gleich P ist, ist nichts zu zeigen. Zweiter Fall, und ich sage das deshalb hier so ausdrücklich, weil P-Gruppen nilpotent sind und weil es also hätte sein können, dass wir einfach mit einer P-Gruppe angefangen haben. So weiß man ja vorher nicht. Zweiter Fall ist es nicht so. eine echte Untergruppe von G ist, Stichwort echte Untergruppe, in nilpotenten Gruppen liegen echte Untergruppen echt in ihrem Normalisator. Das ist das, was für uns jetzt wichtig ist. P ist also eine echte Untergruppe von G und den Normalisator nenne ich H. So, jetzt liegt P da drin und P ist in seinem eigenen Normalisator ein Normalteiler. P ist also ein Normalteiler von H, außerdem ist P eine P-Gruppe, also ein P-Normalteiler von H und liegt deswegen in OP von H. Ist also charakteristisch da drin, also OP von H ist charakteristisch da drin. Ah, kann das OP von H größer sein als P? Naja, schwierig. Es ist ja eine P-Gruppe. Und P war bereits eine P-Sylow-Untergruppe von ganz G. Das heißt, wenn P in einer P-Untergruppe liegt, dann ist die schon gleich P. Und dann kürze ich ab. Ich schreibe jetzt K für charakteristisch in H. OP ist charakteristisch, das heißt, nochmal zur Erinnerung, dass jeder Automorphismus diese Untergruppe invariant lässt. Also nochmal, wenn ich einen Automorphismus von H habe, dann lässt der den größten P-Normalteiler invariant und lässt deswegen P invariant. Anders gesagt, liegt der Normalisator von H plötzlich im Normalisator von P, also in H selber. Das ist ein Trick, den wir auch noch mehrfach sehen werden in dieser Vorlesung, dass man durch solche Konstruktionen Normalisatoren irgendwo reinzwingt. Immer wieder ein großer Spaß. Normalisator bilden und zeigen, dass der irgendwo drin liegt. Und das haben wir gerade getan. Insbesondere ist der Normalisator von H, der ja durch Konjugation Automorphismen von H bewirkt, so dass er jetzt jede charakteristische Untergruppe von H normalisieren muss, liegt also im Normalisator von P. Und das war H, so haben wir H gewählt. Nach diesem cleveren kleinen Trick haben wir jetzt eine Untergruppe von G gefunden, die ihren eigenen Normalisator enthält, die also damit übereinstimmt. Geht das in einer nilpotenten Gruppe? Na, nicht so richtig gut. In einer nilpotenten Gruppe muss ja bei echten Untergruppen der Normalisator immer wachsen. Jetzt haben wir eine Untergruppe gefunden, wo der Normalisator nicht wächst, also kann das keine echte Untergruppe sein, also muss es die ganze Gruppe sein. Also G gleich H und wir gucken kurz, was das heißt. H war ein Normalisator von P, der ist jetzt ganz G, also ist P normal in G, also ist unsere P-Sylow-Untergruppe, die wir da hergenommen haben, ein Normalteiler und deswegen die einzige P-Sylow-Untergruppe. Wir haben also jetzt gezeigt, für diese kleine Primzahl P, dass Aussage 4 stimmt. Und da die Primzahl beliebig war, haben wir 4 gezeigt. Ausformuliert das Argument, warum aus dem Normalsein von G folgt, von P in G folgt, dass P die einzige P-Sylow-Untergruppe ist. Wer braucht das nochmal? Denn das steht ja in 4. Mir geht es jetzt darum, ob das, was wir gezeigt haben, wirklich das ist, was in 4 steht. Und wenn da jetzt jemand noch was braucht, noch eine Erklärung, dann liefere ich die jetzt.
Ja. Ich brauche mich hier gerne umlernen. Ich kenne gar nicht mehr die Definition von OP.
Ah, OP ist der größte P-Normalteiler, also der größte Normalteiler, der gleichzeitig eine P-Gruppe ist. Und das ist der Durchschnitt über alle P-Sylow-Untergruppen oder eben einfach per Konstruktion der größte P-Normalteiler, in dem Sinne, dass man sich alle anguckt und das Produkt davon bildet. Genau. Das kam ein bisschen vorher, wahrscheinlich im Kapitel über P-Gruppen. Jetzt kommt aus 4 von 5. Es gelte 4, Entschuldigung. Zählt 4, wir zeigen 5. Ja, für alle Primzahlen sind die Sylow-Untergruppen jeweils eindeutig bestimmt und sind deswegen Normalteiler, also das umgekehrte Argument wie gerade. Und wenn ich Normalteiler habe, dann kann ich die einfach multiplizieren und kriege eine Untergruppe. Was ich also jetzt mache, ist, dass ich mir die ganzen Primzahlen schnappe, alle Primzahlen, die Gruppenordnung teilen. Für jede Primzahl nehme ich mir diese eine, die Sylow-Untergruppe, die es gibt, her und multipliziere die alle. Dann kriege ich eine Untergruppe von G. Welche Ordnung hat die? Wir können es ja mal kurz bildlich machen. Unsere Gruppe hat Ordnung 3 mal 4 mal 5. Jetzt nehme ich für jede Primzahl eine Sylow-Untergruppe her, dann habe ich einmal eine Gruppe der Ordnung 3, einmal eine Gruppe der Ordnung 4, einmal eine Gruppe der Ordnung 5. Hier ist diese eine, das sind Normalteiler, ich multipliziere die, kriege eine Untergruppe. Welche Ordnung hat die? Naja, da das immer Primzahlpotenzen sind, von paarweise unterschiedlichen Primzahlen, sind diese Primzahlpotenzen jeweils teilerfremd und auch Produkte davon sind immer teilerfremd zu den Produkten der anderen. Das heißt, ich kann die Ordnung dieser Gruppe, dieses Produkts, ausrechnen. Das ist einfach das Produkt der Ordnung. Da kommt also die Gruppenordnung raus. Seien P1 bis PK die paarweise verschiedenen Primteiler von G und sein U1 bis UK jeweils die eindeutig bestimmten P1 bzw. PK Sylow-Untergruppen von G. Wir haben da jetzt als diese Primzahlen. P1 ist die erste Primzahl, dazu gibt es eine eindeutig bestimmte P1 Sylow-Untergruppe, die nenne ich große Q1 und so weiter. So. Da es jeweils immer nur eine ist, ist die Normalteiler. Das Produkt über all diese Leute ist also eine Untergruppe von P. Q1 multipliziert und so weiter bis hin zu QK ist dann eine Untergruppe von G und wenn ich mir die Ordnung angucke, dann kommt da, von wegen Primzahlpotenzen, bla bla bla, teilerfremd, raus, dass die Ordnung dieses Produkts dasselbe ist wie das Produkt der Ordnungen der einzelnen. Und die Ordnungen sind ja jeweils immer die größten Potenzen der dazugehörigen Primzahl. Und dann kommt insgesamt die Gruppenordnung. Dass wir also jetzt eine Untergruppe gebastelt haben, die die ganze Gruppe ist. Oder anders gesagt, wir haben jetzt schon mal gesehen, dass man G als Produkt jeweils dieser einzelnen Sylow-Untergruppen schreiben kann. Jetzt ist die Frage, warum ist das Produkt direkt? Wir wollen ja auf ein direktes Produkt hinaus in 5. Naja, diese einzelnen Leute sind Normalteiler. Und wenn ich eins davon hernehme und dann das Produkt der anderen, dann haben die teilerfremde Ordnung und deswegen muss der Durchschnitt trivial sein. Deswegen habe ich ein direktes Produkt. Das ist also einfach nur aufgrund der Ordnung und dann benutze ich den Satz von Lagrange, der mir sagt, dass die Ordnung einer Untergruppe die Ordnung der großen Gruppe teilt. Wenn ich also zwei Gruppen habe mit teilerfremder Ordnung, dann kann der Durchschnitt nur die triviale Gruppe sein. Und der Ordnungen ist das Produkt direkt. Jetzt sind wir fast fertig. Denn was ich gerne haben wollte, war ja, dass man G schreiben kann als direktes Produkt der OPs, wobei P die Primzahl durchläuft. Jetzt habe ich G geschrieben als direktes Produkt der Sylow-Untergruppen, wobei die Primzahlen durchlaufen werden. Ich behaupte, das ist dasselbe. Warum? Na, fangen wir mal vorne an. Q1 ist die eindeutig bestimmte P1 Sylow-Untergruppe. Eindeutig bestimmt, insbesondere ein Normalteiler. Also muss das schon das OP1 sein. Und genauso ist Q2 das OP2 und so weiter. Diese Sylow-Untergruppen hier sind immer schon das O für die entsprechende Primzahl. Denn noch größere Normalteiler mit einer entsprechenden Primzahlpotenzordnung kann ich nicht finden. Die Ordnung der Süderfundergruppen schöpft ja schon die komplette Potenz dieser Primzahl aus. Weiter ist für alle i von 1 bis k schon i dasselbe wie u, e i von e, und das zeigt 5. Das ist jetzt, glaube ich, total anders als in meinen Notizen, aber das macht nichts. Okay, erstmal, das war jetzt aus 1 folgt 4, aus 4 folgt 5. Und wir haben auch gesehen, der Übergang von 4 zu 5, der ging ziemlich kurz. So. Also diese Info, dass man immer nur eine Süderfruppe hat zu jeder Primzahl, ist ziemlich stark. Und jetzt müssen wir noch irgendwie von 5 zu 1 kommen. Das heißt, wir müssen irgendwie aus dieser komischen direkte Produktgeschichte schlussfolgern, dass die Normalisatoren wachsen. Das könnte potenziell nervig werden. Es ist zum Glück nicht so schlimm. Ich werde mal die Idee erklären, warum das nicht so schlimm ist. Es gelte 5. Und ich erkläre die Idee mal hier auf so einem kleinen Schmierzettel mit zwei Primzahlen, P und Q. Wir stellen uns jetzt also die Voraussetzung von 5 vor, aber mit nur zwei verschiedenen Primzahlen, P und Q, damit es übersichtlicher ist und meine Idee ein bisschen klarer wird. So sieht die Gruppe aus. OP von G kreuz OQ von G. Und jetzt möchte ich anfangen, die Struktur der Gruppe G zu verstehen und wie Untergruppen da drin liegen. Naja, jede Untergruppe ist ein Produkt einer Untergruppe hier raus mit einer Untergruppe hier raus. Das liegt daran, dass die Ordnung der Untergruppe ja nur durch diese beiden Primzahlen teilbar sein kann und dass ich dann also jeweils eine P- bzw. Q-Untergruppe sehe und die muss dann immer in der einzigen P- bzw. Q-Süderfundergruppe liegen. Das heißt, ich benutze den Satz von Süderf und dass der in nilpotenten Gruppen besonders stark ist. Alle Untergruppen von hier haben also auch diese Form, irgendwas hier raus, mal irgendwas hier raus. Und ich möchte jetzt darauf hinaus, dass dieses Normalisator-Wachsgedöns nur innerhalb dieser Bestandteile gezeigt werden muss und dass wir es dann für die ganze Gruppe kriegen. Und der Grund ist, dass die Monotop P von G isomorph ist zu OQ von G. Wenn ich die Faktorgruppe bilde, G modulo OP von G, dann bekomme ich etwas, was von der Struktur her genauso aussieht wie OQ von G, einfach weil G dieses Produkt ist. Und wenn ich da jetzt das rausfaktorisiere, dann kann ich den einen dieser Isomorphie-Sätze benutzen und dann kommt das raus. Und das heißt also, ich fange jetzt einfach hier an. Hier gucke ich mir das mit den Normalisatoren an und wie die wachsen. Und dann kann ich durch diesen Isomorphismus das in diese Faktorgruppe übertragen. Und wenn ich mir dann jeweils die vollen Urbilder angucke, dann habe ich Informationen über ganz G. Das heißt, ich gucke mir das so abschnittsweise für die einzelnen Primzahlen an, benutze immer, dass wenn ich das OP für diese Primzahl rausfaktorisiert habe, ich etwas kriege, was isomorph ist zum Produkt der restlichen. Und so kann ich dann nach und nach, indem ich immer die vollen Urbilder nehme, die Informationen in die ganze Gruppe G zurückziehen. Deswegen reicht es, wenn ich mir diese einzelnen Stücke für jede einzelne Primzahl angucke. Ich mal gucken, ob ich die Relation einfach behalten möchte. Eigentlich war das gar nicht schlecht, die Primzahlen so zu nennen. Es genügt, wenn wir zeigen. Ich schreibe es einmal an, was ich jetzt zeigen möchte. Wir behalten das mal. Ich glaube, dass ich hier eine einfachere Möglichkeit gerade sehe, wie ich von 5 zu 1 komme. Ich möchte die Idee aber behalten, weil wir die nochmal brauchen. Deswegen ist es nicht schlecht, dass die da schon steht. Nämlich, wenn wir von 1, 4, 5 irgendwie zu diesen Reihen kommen wollen, mit 2 und 3. Da brauchen wir die nochmal. Aber jetzt, um von 5 zu 1 zu kommen, möchte ich, glaube ich, das sogar einfacher machen. Mal gucken, ob es klappt. Es ist immer doof, wenn ich von meinen Notizen abweiche, aber Risiko. No risk, no fun. Es gelte 5 und sei, was brauchen wir für Nilpotenz? Wir brauchen Untergruppen und wollen zeigen, dass die Normalisatoren wachsen, wenn die Untergruppen echt sind. Sei also eine echte Untergruppe von G. So, dann benutze ich jetzt eine Idee, auf die ich gerade schon hingewiesen habe, nämlich dass dadurch, dass man G so als direktes Produkt dieser OPs schreiben kann, man weiß, dass U im Prinzip die gleiche Struktur hat. U lässt sich auch so schön als direktes Produkt schreiben. Und jetzt gucke ich mir eine Primzahl an, die in U vorkommt. Meinetwegen Q. Und ich gucke mir eine Q-Sylow-Untergruppe von U an. Und dann ist die Frage, wo liegt die? Na, da haben wir gerade schon drüber gesprochen. Der Satz von Sylow sagt, dass es ja eine Q-Untergruppe von ganz G ist, also in einer Q-Sylow-Untergruppe von G liegen muss. Und davon gibt es nur eine, nämlich dieses OQ. Deswegen liegt alles, was Q-Potenzordnung hat in U, in dieser einen Q-Sylow-Untergruppe von G, also in OQ von G. Und daraus möchte ich jetzt, und dann ist das so. Moment, ich möchte noch kurz umgekehrt gucken, denn tatsächlich möchte ich das, ich möchte wirklich nochmal hinschreiben, warum U die gleiche Struktur hat, nur eben ein Stückchen kleiner. Umgekehrt ist, was möchte ich jetzt machen? Ich möchte U mit OQ von G schneiden. Was weiß ich darüber? OQ von G ist ein Normalteiler von G. Wenn ich den mit einer Untergruppe schneide, kriege ich einen Normalteiler der Untergruppe. Und dass es eine Q-Potenzordnung hat, bleibt dabei erhalten. Also wird daraus ein Q-Normalteiler von U. Liegt also im größten Q-Normalteiler von U. Und damit auch wieder in, also OQ liegt immer in jeder Q-Sylow-Untergruppe, insbesondere in diesem Q. Umgekehrt ist das so. Das heißt, einerseits liegt Q in U und in OQ von G, andererseits liegt dieser Durchschnitt aber auch da drin und deswegen sind die in Wirklichkeit gleich. In Wirklichkeit ist also Q das gleiche wie U geschrieben mit OQ von G. Ich kann mir also jetzt U wirklich konkret aufschreiben als direktes Produkt der Schnitte von U jeweils mit den OP, OQ und so weiter von G. Das heißt, U hat die gleiche aufgeräumte Struktur. Das ist überhaupt nicht immer so. Also Vorsicht, man kann überhaupt nicht im Allgemeinen aus der Produktschreibweise für die große Gruppe irgendwas schlussfolgern über Untergruppen und dass sie sich auch so schön ins Produkt schreiben lassen. Das ist im Allgemeinen nicht so. Bei nilpotenten Gruppen ist einfach alles sehr schön aufgeräumt. Wir wollen ja irgendwie sehen, dass der Normalisator wächst. Und dazu, ich gehe nochmal zu dem Bildchen zurück, da kann man es eigentlich ganz gut sehen. So, wir haben also jetzt, dass ich U schreiben kann als U geschnitten P von G, kreuz U geschnitten U von G. Bleiben wir mal hier bei diesem vereinfachten Beispiel. Und U ist nicht ganz G. Das heißt also, dass mindestens einer dieser beiden Teile kleiner sein muss, als das entsprechende Ding hier in dem Produkt, was zu G führt. Sonst wäre ja U schon ganz G. Richtig? Da muss irgendwas kleiner geworden sein. So. Möglichkeit 1. Diese Seite ist kleiner geworden. Dann ist das eine echte Untergruppe von der linken Seite. Der Normalisator muss wachsen, weil das eine P-Gruppe ist und bei der P-Gruppe der Normalisator wächst. Okay? Und dann haben wir also diesen Normalisator hier. Der ist mit allem, was hier drüben passiert, vertauschbar, weil das ein direktes Produkt ist und trägt deswegen was zum Normalisator von U bei. Und dann ist er gewachsen in der großen Gruppe. Genauso andersrum. Wenn dieser Teil hier kleiner ist als OQ von G, dann wächst innerhalb von OQ von G der Normalisator und dann wächst insgesamt der Normalisator von U in der ganzen Gruppe. Das ist die Idee. Wir basteln uns diese extra Elemente, die den Normalisator größer machen, indem wir gucken, was innerhalb dieser einzelnen Bestandteile passiert. Und da wissen wir Bescheid, weil das P-Gruppen sind und weil P-Gruppen die Normalisator haben. Das schreiben wir jetzt einfach nur irgendwie hin und dann haben wir es schon geschafft. Also geht das da so. Schreibe ich das mal hin. Jetzt ist U das direkte Produkt über die U-geschnittenen P von G, weil G die Primzahl von G durchläuft. eine Primzahl gibt für die dieser Teil hier nicht das ganze OP von G ist. Die nehme ich mir her und dann schreibe ich das Argument dafür einmal hin. Z ist P von G so, dass U geschnitten P von G der echte Unterverbund von G ist. Dann ist der Normalisator in O, na, das kann ich besser. Das kann ich ordentlich hinschreiben auf jeden Fall. Ich gehe mal drüben an die Tafel, damit das da zusammenhängend steht. Also, normal, dann ist U geschnitten OP von B echt enthalten im Normalisator in OP von G davon, weil das eine echte Untergruppe ist. Und jetzt müssen wir noch kurz überlegen, was ist mit dem Rest? Also, diese Untergruppe hier normalisiert diesen Bestandteil von U und ich behaupte, dann wird ganz U normalisiert, denn alles, was in OP von G liegt, kommutiert mit allen anderen Bestandteilen der Gruppe, also mit allen anderen direkten Faktoren und deswegen auch mit allen Teilen aus U, die da drin liegen. Wenn ich mir also dieses direkte Produkt angucke, dann habe ich einmal den Bestandteil, der zu diesem konkreten P gehört, dann habe ich noch die anderen direkten Faktoren, die in den anderen direkten Faktoren von G liegen und die mit allem kommutieren, was irgendwie mit der Primzahl P zu tun hat. Das ist die Schönheit eines direkten Produkts, das da alles so kommutiert. Das heißt, was auch immer das ist, es liegt im Normalisator in G von U. Gleichzeitig liegt das hier aber nicht in U, denn es ist ja gerade gewachsen und deswegen haben wir jetzt Elemente gefunden, die U normalisieren, aber die nicht in U liegen. Gezeigt, für jede Untergruppe U, da oben haben wir irgendwo angefangen, für jede echte Untergruppe U haben wir gezeigt, dass der Normalisator wächst. Und das haben wir ziemlich konkret gezeigt, indem wir gezeigt haben, der P-Anteil für irgendeine Primzahl P im Normalisator muss wachsen. Ganz konkret. So, und diese Idee, die benutzen wir gleich nochmal. Und zwar, wenn wir jetzt den Schritt gehen von den Eigenschaften 1, 4 und 5 hin zu diesen anderen Eigenschaften 2 und 3 mit den Normalreihen. Und da möchte ich jetzt einmal kurz nochmal aufgreifen, was wir hier hatten. Diese vereinfachte Form, wo G nur aus OP von G und OQ von G besteht. Und ich will jetzt hinaus auf so eine Reihe. Also irgendwie will ich so eine Reihe basteln. Und wie mache ich das? Na, indem ich mir für jede Primzahl angucke, was da passiert. Und dann das hier benutze. Also genau das, was ich vorhin schon erzählt habe. Ich bastle jetzt also hier drin eine Normalreihe mit den Eigenschaften, die wir haben wollen. Und dann ziehe ich die mit dem Isomorphismus hierhin in diese Faktorgruppe. Und dann gucke ich mir die vollen Urbilder an und sehe, dass dann da eine Normalreihe entsteht, die immer noch die Eigenschaften hat, die wir haben wollen. Und das mache ich für alle Primzahlen. Und dann bastle ich mir die Normalreihe so stückchenweise zusammen. Ich fange oben an, behandle erstmal nur die eine Primzahl, dann bin ich irgendwann bei so einer Faktorgruppe angekommen, dann gehe ich zum nächsten Schritt und so weiter. Und bastle die Normalreihe so zusammen. Das ist die Motivation dafür, dass ich jetzt, wenn ich von, ich glaube von 5 losgehe, genau, ich marschiere bei Eigenschaft 5 rum, weil die so schön, da marschiere ich los, weil die so schön kompakt ist und weil man da das Argument so schön sehen kann, dass man für jede einzelne Primzahl loslegt, diese Isomorphie benutzt und dann das zurückzieht aus der Faktorgruppe in die große Gruppe G. Da schreibe ich jetzt einen Satz dazu hin, warum wir da so anfangen. Das lasse ich stehen und dann überlegen wir uns, wie wir diese Normal reinkriegen. Jetzt Zeit für 5. Und wir konstruieren, ja, eine Normalreihe. Zuerst so eine wie in 2 und die in 3 kriegen wir dann quasi geschenkt. Ja, genau, wir machen die jetzt. Und wir konzentrieren uns erstmal auf eine Primzahl und legen damit los. Da fange ich also jetzt mit OP von G an. P ist wieder eine feste Primzahl. Dann kürze ich die Notation so ein bisschen ab, damit es übersichtlicher ist. Seite G jetzt möchte ich innerhalb von dieser Pesidorf-Untergruppe anfangen, so eine Normalreihe zu basteln. Ich nehme also erstmal einen Normalteiler her. Von Über Normalteiler von P-Gruppen haben wir jetzt schon gesprochen heute. Das passt ganz gut. Also einmal wissen wir, dass die maximalen Untergruppen Normalteiler sind. Dann wissen wir, dass das Zentrum nicht trivial ist. Daran finden wir also auch Normalteiler, nicht triviale Normalteiler. Und jetzt möchte ich auf die Faktorgruppe P modulo N hinaus. Also was ich basteln möchte, nochmal weiter zum Schmierzettel ist, ich möchte eine Reihe bauen, die so aussieht. Ich fange mit 1 an. Als nächstes kommt das Zentrum von P. Das Zentrum von P ist ein Normalteiler von P. Das heißt, es ist in Ordnung, das als Bestandteil einer solchen Normalreihe zu nehmen. Was mache ich als nächstes? Hier kommt jetzt die nächste Untergruppe und die kriege ich folgendermaßen. P modulo Zentrum von P ist auch eine P-Gruppe. Und wenn das Zentrum noch nicht das Ganze war, kann ja auch sein, dass das Zentrum alles ist, okay. Wenn nicht, dann ist das eine nicht-triviale P-Gruppe. Die hat also ein nicht-triviales Zentrum. Dann kann ich mir das schnappen und kann davon das volle Urbild in P betrachten. Das ist das sogenannte zweite Zentrum. So, und das ist, da das Zentrum ein Normalteiler ist, ist das volle Urbild davon ein Normalteiler in P, sodass ich das also dann hier als nächsten Normalteiler nehmen kann. Das nennt man normalerweise Z2. Und so mache ich weiter. Ich bastel mir also eine ganz konkrete Reihe aus Normalteilern mit diesem Verfahren. Und das funktioniert, weil P-Gruppen immer ein nicht-triviales Zentrum haben. Das heißt, entweder lande ich, wenn ich mir das Zentrum angucke, direkt bei der ganzen Gruppe, dann ist die Gruppe abelsch und dann sind alle Untergruppen Normalteiler und dann haben wir so eine Reihe quasi geschenkt gekriegt. Oder es ist noch nicht die ganze Gruppe. Und dann bekomme ich da wieder eine nicht-triviale Faktorgruppe, von der ich wiederum das nicht-triviale Zentrum angucken kann und so weiter. Ich bastel also für eine P-Gruppe jetzt so eine Normalreihe. Ganz konkret, schreibt einfach hin. Und mit der Vorüberlegung reicht das. Muss ich denn überhaupt diesen Anfang da machen mit N? Eigentlich nicht, ne? Nee. Eigentlich hat diese Idee hier mit dem Zentrum schon gereicht, weil wir vorhin schon über P-Gruppen geredet haben. So, das also so. Von GP teilt also die Gruppenordnung, deswegen ist dieses P nicht trivial, also ein nicht triviales Zentrum. Und ich nenne das mal P1. Also ist das hier, wenn ich hinschreibe 1 gleich P0, normal in P1, normal in P, eine Normalreihe. Möglichkeit 1, das Zentrum ist schon alles. Das heißt, hier steht in Wirklichkeit die gleiche Gruppe. Dann ist diese Faktorgruppe abelsch. Worauf will ich hinaus bei 2? Vielleicht sollte ich das noch einmal hinschreiben für uns zur Orientierung. Bei 2. Da haben wir so eine Normalreihe und zu zeigen ist dann immer, dass GI modulo GI minus 1, das entspricht dann jetzt gleich den P's, im Zentrum von G modulo G minus 1. Jetzt vergleichen wir das mal mit dem, was wir da oben gemacht haben. Im Spezialfall, dass wir jetzt schon fertig sind, das Zentrum ist alles. Dann haben wir da also jetzt eine Normalreihe und die einzige Faktorgruppe, die wir uns angucken müssen, ist die P modulo P0. So. Im Zentrum von P modulo P0 liegt alles, weil es eine abelsche Gruppe ist. Also auch diese Faktorgruppe. Also sind wir fertig in dem Fall. Falls das Zentrum von P gleich P ist, dann ist das eine Normalreihe. Ich kürze es mal nach mit NR. Wie in 2. Da muss man einfach nur für P. Da muss man sich einfach nur noch mal angucken, was da steht, was da wo im Zentrum liegen soll, dann sieht man, dass das stimmt. Zweite Möglichkeit, das Zentrum ist nicht die ganze Gruppe, sodass die Faktorgruppe also dann wieder nicht trivial ist, dann können wir wieder das Zentrum davon betrachten. Das heißt, das Zentrum sei P2 das volle U-Bild von dem Zentrum von P modulo P1, also P modulo Zentrum von P, in P. Dann kriegen wir jetzt eine neue Normalreihe, die ein bisschen feiner ist. Also 1 gleich P0. Dann haben wir P1, was das Zentrum war. Dann haben wir P2, was das volle U-Bild des Zentrums der Faktorgruppe war. Und volle U-Bilder von Normalteilern sind Normalteiler. Also haben wir jetzt eine neue Normalreihe. Und ich behaupte, dass die wieder alles erfüllt, was wir haben wollen, falls P2 gleich P ist. So, falls P2 gleich P ist, dann haben wir jetzt diese Stufen dazwischen und dann gucken wir nach, dass das Stückchen unten immer im Zentrum der großen Faktorgruppe liegt. Ja, so haben wir es ja gewählt. Genauso haben wir P2 ja gewählt, dass es genau das volle U-Bild des Zentrums ist. Das heißt, der Witz ist, dass wir die Reihe genauso konstruieren, wie sie laut 2 sein soll. Und es geht bei den P-Gruppen, wenn sie nicht trivial sind, das Zentrum immer nicht trivial ist. Heißt also, wir machen mal so weiter. Falls P2 gleich P ist, sind wir fertig. Und sonst machen wir weiter. Und irgendwann hört es auf. Sonst sei P3 das volle U-Bild von dem Zentrum von P modulo P2 in P und so weiter. Und irgendwann hört das auf. P-Gruppen sind impotent. Das heißt, wir stoßen da irgendwo. Irgendwo stoßen wir an und dann ist die Reihe fertig. Okay, das war das Argument für P-Gruppen. Hier steht die Idee, warum das reicht. Da schreibe ich jetzt noch einen Satz zu. Und dann müssen wir nur noch klären, wie wir jetzt auf diese andere Reihe kommen, die in 3. Aus Normalreihen. Man kann das wirklich so zusammenkleben quasi. Das liegt daran, dass wenn man da so anfängt mit diesen Normalteilern, dass man dann, also man fängt da an, dann hat man die eine Primzahl abgearbeitet und dann geht man in die Faktorgruppe modulo diesem OP, macht da das nächste Stückchen und zieht dann alles zurück in die Gruppe B, indem man die Faktorgruppe betrachtet. So macht man das praktisch. Jetzt kommt aus 2 Folge 3. Wir haben also jetzt gemacht 1, 4 und 5, dann haben wir gesehen aus 5 folgt 2, jetzt kommt aus 2 folgt 3. Da fangen wir also mit so einer Normalreihe an, das ist quasi nur hingucken, ich schreibe aber trotzdem was hin. Sei mit der Notation, die wir da haben, G0, G1 und so weiter, bis hin zu Gn, nee, wie hieß das in 2? Gk. Und sei I aus 1 bis K. Nach Definition dessen, was da in 2 steht, ist dann GI modulo GI minus 1 im Zentrum von G modulo GI. Heißt also, wenn ich mir Nebenklassen angucke von GI-1 mit Vertretern, die aus GI kommen, dann liegen diese Nebenklassen hier in dieser Faktorgruppe im Zentrum und sind da mit allem vertauschbar. Für alle x aus ei, e aus e, gilt also di minus 1 x kommutiert mit gig, Entschuldigung, di minus 1 g. Ich bin jetzt die ganze Zeit in der Faktorgruppe g modulo g minus 1. Wenn zwei Elemente in einer Gruppe kommutieren, ist es gleichbedeutend damit, dass der Kommutator gleich 1 ist. Das heißt, wenn ich jetzt einfach in dieser Faktorgruppe mit Kommutatoren rechne, steht da g i minus 1 x, g i minus 1 g gleich 1. 1 in der Faktorgruppe wohlgemerkt, also 1 in der Gruppe g modulo g minus 1. Schreibt ihr mir. So, was habe ich jetzt gemacht? Ich bin von der Gruppe G aus in die Faktorgruppe gegangen, mit dem natürlichen Homomorphismus, über den wir vorhin gesprochen haben. Das heißt, ich nehme Gruppenelemente und bilde die dazugehörige Rechtsnebenklasse. Das habe ich jetzt für X und G gemacht. Ich habe diesen natürlichen Homomorphismus angewandt und habe danach den Kommutator gebildet. Aber Homomorphismen vertragen sich sowohl mit der Multiplikation als auch mit der Invertierung. Deswegen vertragen Homomorphismen sich auch mit der Kommutatorbildung. Es ist also egal, ob ich zuerst den Kommutator bilde und dann einen Homomorphismus anwende oder umgekehrt. Das bedeutet, dass ich hier die Reihenfolge umkehren kann. Hier habe ich zuerst den Homomorphismus benutzt, die Bilder hingeschrieben und habe dann den Kommutator gebildet. Jetzt mache ich es andersrum. Erst den Kommutator bilden, x, g, und dann das Bild in der Faktorgruppe betrachten. Das heißt, kommt das raus und dann ist das 1 in der Faktorgruppe. Wenn das 1-Element in der Faktorgruppe repräsentiert, dann muss das Element, das ich als Vertreter hergenommen habe, in der Untergruppe liegen, die ich rausfaktorisiert habe, also in den Normalteil, den ich rausfaktorisiert habe. Das heißt, der Kommutator von x mit g muss ein Element sein des Normalteilers, den ich rausfaktorisiert habe. Und jetzt gucken wir nochmal hin, was habe ich gemacht? Ich habe etwas aus GI kommutiert mit irgendetwas aus G. Und jedes Mal ist rausgekommen, dass dieser Kommutator in G minus 1 liegt. Das heißt, diese ganze Kommutatorgruppe liegt da drin. Und wenn wir jetzt mal scharf hingucken, was in 3 stand, dann stand da, es gibt eine Normalreihe, bla bla bla, so dass wenn wir da immer so ein Stückchen nehmen, dass wir dann, wenn wir das obere Teil des Stückchens nehmen und mit der großen Gruppe G kommutieren, dass wir dann im nächst kleineren Stückchen landen. Genau das steht da. So kommen wir von 2 zu 3. Fast geschafft. Es fehlt uns noch eine Richtung. Wir müssen jetzt von 3 aus zu irgendeiner anderen Eigenschaften kommen. Das machen wir jetzt noch. Und dann haben wir uns auch echt eine Pause verdient. Ich zeige aus 3 folgt 1. Oh, Entschuldigung, ich war gerade voll nah am Aufnahmegerät, das habe ich da bestimmt so reingebrüllt. Das tut mir sehr leid. Zeige aus 3 von 1, aber leider sind alle Tafeln voll mit Beweiszeug, deswegen muss ich erstmal mischen. Zu dem Tüdelkram von vorher ist es jetzt nicht so schlimm. Und das gerade war auch schön, oder? Mit den Kommutatoren, das ist eine meiner Lieblingsrichtungen in dem Beweis. Aus 2 folgt 3. Dann haben wir noch aus 3 folgt 1. Und dann haben wir es geschafft. Es gilt 3. Und dann mache ich Induktion über die Gruppenordnung. Induktion über G. Und ich schreibe es in der Normalreihe hin. Gn sei eine Normalreihe wie 3, schreibe ich also die ganze Mutation nicht ab. Wir merken uns diese Eigenschaft, da steht, Kommutator von irgendwas mit der großen Gruppe landet im nächst kleineren. Ja, und Induktion heißt, wenn ich eine Gruppe kleinerer Ordnung sehe, dann kann ich das da schon anwenden. Der Anfang ist, dass G selber die triviale Gruppe ist. Ja gut, die triviale Gruppe ist nilpotent, da ist nichts zu zeigen. Ich muss also irgendwie von G zu einer Gruppe kommen, die eine kleinere Ordnung hat. Und bei diesem reinen Gedöns, da ist meine Intuition immer, dass ich versuche, irgendwie in eine Faktorgruppe zu kommen. Genau so machen wir das auch. Hier unten mit G1 haben wir einen Normalteiler zur Verfügung, den wir uns hernehmen können, dann können wir die Faktorgruppe G modulo G1 bilden und können mal gucken, was da passiert. Da kriegen wir eine Gruppe, die kleinere Ordnung hat als G. Was wissen wir bei dieser Gruppe? G quer nenne ich die mal, G modulo G1. Jetzt mache ich genau das, was wir vorhin besprochen haben. Ich nehme den natürlichen Homomorphismus von G in diese Faktorgruppe und bezeichne die Bilder immer mit einem Querstrich drüber. Okay? Schreibe mal dazu, natürlicher Homomorphismus betrachten. Gut, dass wir diese Fragen dazu vorhin hatten. Das war überhaupt nicht abgesprochen, aber passt hier jetzt sehr gut hin. Genau, die können wir betrachten, da wollen wir gleich Induktion anwenden. Was brauchen wir nochmal, um Nilpotenz zu zeigen? Wir brauchen eine echte Untergruppe und müssen zeigen, dass der Normalisator wächst. Also, eine echte Untergruppe. So, was mache ich? Ah, nein, habe ich gar nicht. Ich mache es anders. Das ist schön. Ja, ich benutze Lemma 4.4. Ich benutze dieses schöne Lemma. Wenn wir eine Faktorgruppe haben und der Normalteiler, den wir rausfaktorisieren, liegt im Zentrum und die Faktorgruppe ist nilpotent, dann ist die große Gruppe nilpotent. Das möchte ich benutzen. Das ist noch schöner. Was wissen wir über diese Faktorgruppe? G modulo G1. G1 ist ja da unten so ein Normalteiler, G0 bis 1. Die Regeln, die zur Normalreihe in 3 gehören, sagen uns, dass wenn ich den Kommutator bilde von der großen Gruppe mit dem Stückchen hier, also mit G1, dass wir dann im Stückchen unten landen, in dem Fall also hier in der trivialen Untergruppe. Anders gesagt, der Kommutator von G mit G1 ist 1. Neben 3 ist G1, G gleich 1. Und was heißt das? Na, wann hat eine Untergruppe Kommutator 1 mit der großen Gruppe? Überlegen wir nochmal. Die Elemente hier drin, die Elemente, die diesen Kommutator erzeugen, sind ja Elemente klein a aus G1 mit irgendeinem kleinen g aus G. Die sind jetzt alle 1. Das heißt, jedes Element aus G1 kommutiert mit allem, was in der großen Gruppe G rumläuft. Liegt also im Zentrum. G1 liegt im Zentrum. Wir sehen also, dass in der Eigenschaft 3 bei dieser Normalreihe schon Informationen drinstecken, die da jetzt so explizit nicht stehen, aber die wir später benutzen können. Dieses erste Ding da unten in der Normalreihe liegt im Zentrum der großen Gruppe G. Per Induktion ist G quer nilpotent. Was habe ich hier gemacht? Ich habe gesagt, naja, wir haben diese Faktorgruppe. Die Normalreihe, mit der wir angefangen haben, ziehen wir mit dem natürlichen Homomorphismus hier rüber. Alle Eigenschaften bleiben erhalten. Die Gruppe hat aber kleinere Ordnung. Per Induktion gilt also da jetzt schon die Inklusion aus 3 folgt 1. Dementsprechend ist die Gruppe nilpotent. Und jetzt kommt Lemma 4.4. Eigenschaft schreibt man der Normalreihe. Die übertragen sich mit dem natürlichen Homomorphismus. So eine Untergruppe in die Hand nehmen und den Normalisator angucken, sondern ich habe eigentlich das Lemma benutzt. So, falls das zu schnell ging, nochmal kurz ein bisschen mehr Erläuterung. Was ist jetzt hier passiert? G1 liegt in all diesen nächsten Normalteilern in der Normalreihe drin. Ich kann das also da jeweils immer rausfaktorisieren. Dann kriege ich so eine Kette von Normalteilern. G1 modulo G1, G2 modulo G1, G3 modulo G1 und so weiter bis hin zu G modulo G1. Und das sind dann alles Normalteiler von G modulo G1. Das ist also meine neue Gruppe, dieses G quer. Jetzt habe ich die Normalreihe also per natürlichen Homomorphismus da reingeschoben. Und wenn ich mir dann diese Faktorgruppen angucke oder die Kommutatoren bilde, dann muss ich immer nur beachten, dass der Übergang mit dem natürlichen Homomorphismus sich mit der Kommutatorgruppenbildung verträgt. Das haben wir vorhin schon benutzt. Und deswegen bleiben die Eigenschaften der Normalreihe erhalten, wenn ich in diese Faktorgruppe gehe. Sodass es also dann immer noch stimmt, dass wenn ich ein Ding aus der Mitte nehme und mit der großen Gruppe kommutiere, dass ich dann im nächsten kleineren lande. Das heißt, das, was in 3 steht für die Normalreihe, stimmt auch für die übertragene Normalreihe hier in der Faktorgruppe. Per Induktion ist die Faktorgruppe nilpotent, wenn man viel Fehlsatz geht. Geschafft. Hart erarbeitet, dieser Satz. Aber jetzt sehen wir hoffentlich Nilpotenz mit anderen Augen. Also was da jetzt los ist. Kommentar. Diese Normalreihen, die haben einen Namen und die kann man ganz konkret konstruieren. Und ein bisschen haben wir jetzt auch schon geahnt vielleicht, wie das geht. Also, wenn ich bei 3 bin, bei Eigenschaft 3 mit dieser Normalreihe, wo ich dann immer die Kommutatoren mit G angucke, dann nenne ich die das Ding nenne ich absteigende Zentralreihe und ich kann das ganz konkret konstruieren, indem ich Folgendes mache. Ich fange mit der großen Gruppe G an und bilde die Kommutatorgruppe. So, dann kommt ein Normalteil heraus, nämlich die Kommutatorgruppe und den lasse ich da stehen. Dann nehme ich die Kommutatorgruppe und bilde den Kommutator wieder mit ganz G. Kommt wieder eine Untergruppe raus, das wird das nächste Stückchen in meiner Normalreihe. Und so mache ich weiter, immer wieder den großen Kommutator mit ganz G bilden. Dann lande ich irgendwann bei 1, weil die Gruppe nilpotent ist. Und auf die Art und Weise, wenn ich das so mache, dann kann ich diese Reihe nicht weiter verkürzen, denn ich habe ja immer schon den vollen Kommutator gebildet. Alle Eigenschaften, die in 3 stehen, dass ich also immer im nächst kleineren lande, sind erfüllt. Und diese Länge, die da rauskommt, nennt man, wie ist das? Die Anzahl der Faktoren, die ich da brauche, nennt man Nilpotenzklasse. Und so wie ich es jetzt gemacht habe, war das die sogenannte absteigende Zentralreihe. So nennt man das. In der Literatur findet man das manchmal so, das ist für uns später egal. Aber das ist eine Möglichkeit, wie ich konkret so eine Reihe konstruieren kann. Ich fange mit der Kommutatorgruppe an und bilde immer wieder den Kommutator mit der großen Gruppe G. Das ist wichtig. Immer wieder mit der großen Gruppe G. Andere Möglichkeit, und dann komme ich zu einer Reihe, so wie sie in 2 aussieht, die sogenannte aufsteigende Zentralreihe, da fange ich unten an. Und die Konstruktion haben wir vorhin schon gesehen im Beweis. Ich fange mit der trivialen Untergruppe an. Das ist mein erster Normalteiler in der Reihe. Als nächstes nehme ich das Zentrum der Gruppe. Das ist eine nilpotente Gruppe, ich weiß also, das Zentrum ist nicht trivial. Dann nehme ich mir das her. Dann habe ich die Faktorgruppe und gucke mir von der Faktorgruppe das Zentrum an, nehme das volle Urbild, dann kriege ich meinen nächsten Normalteiler. Und so wie es gewählt ist, stimmt dann auch die Eigenschaft, die da in 2 steht, dass ich nämlich da bei der Faktorgruppe im Zentrum lande. Und wenn ich das volle Urbild dieses Zentrums der Faktorgruppe nehme, dann kriege ich auch wieder einen Schritt, der so groß wie möglich ist. Dann wieder dasselbe. Ich gehe in die Faktorgruppe, nehme das Zentrum, nehme das volle Urbild und so klettere ich die Gruppe immer weiter nach oben, bis ich bei G angekommen bin. Die Anzahl der Schritte, die ich dabei brauche, ist die gleiche, als wenn ich es andersrum mache, auch in die Nilpotenzklasse. Und diesmal ist es die aufsteigende Zentralreihe. So läuft das. Und ich sage das deshalb, weil man vor allem in einigen älteren Büchern richtig viel Zeug darüber findet. Also richtig viel tolles Zeug über nilpotente Gruppen und ganz viele schöne Argumente mit diesen Zentralreihen. Und so sind sie ein bisschen vorbereitet auf das, was sie dann da finden, was teilweise auch eine etwas gewöhnungsbedürftige Notation hat. Aber es ist schöne Mathematik, auf jeden Fall. Und da wir Nilpotenzklasse und diese ganzen Sachen hier nicht weiter vertiefen, wollte ich wenigstens so ein Pointer setzen, also so ein Lesezeichen für Sie, falls Sie es interessant finden. War es das? Ich glaube, das war es an Kommentaren zu diesem Satz. Wir arbeiten dann gleich weiter, gucken uns noch ein bisschen mehr nilpotentes Zeug an. Das nächste Thema ist dann Auflösbarkeit. Und in der nächsten Serie, in Serie 4, da kommt das auch schon vor. Deswegen sollten wir auch nicht zu sehr trödeln, sondern wir sollten jetzt Pause machen. Ich drücke mal aufs Knöpfchen.